Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Folge Nummer 102 unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist die endoskopische Gastroenterostomie. Hintergrund ist, dass es hier zwei relativ aktuelle Studien gibt. Die eine publiziert in Lancet Gastroenterology and Hepatology, die andere publiziert in GATT, also beides hochrangig publizierte Studien mit dem Vergleich Chirurgie versus Endoskopie. Und die hat sich gezeigt, das hat sich in beiden Studien gezeigt, dass die Endoskopie mindestens genauso gut ist wie die Chirurgie und die Patienten jedoch schneller essen können und vielleicht sogar auch weniger Nebenwirkungen haben. Also jetzt letztendlich auch eine Methode, die schon fast als Standard angesehen werden kann. Heute möchte ich mich jedoch vor allem auch über die Notwendigkeit dieser Methode der endosonografisch-endoskopischen Gastroenterostomie bei benignen Erkrankungen unterhalten. Und den Gast, den ich hier zu begrüßen darf, das ist Christoph Schlag aus Zürich. Christoph, hallo, schön, dass du mitmachst.
Ja, hallo Alex, freut mich sehr, hier dabei zu sein.
Ja, Christoph, wir haben ein großes Programm heute, wir haben eine neue Methode, wir haben eine neue Indikation, aber bevor wir da richtig so in die Materie einsteigen, vielleicht stellst du dich doch nochmal selbst kurz vor für all die wenigen, die dich noch nicht so gut kennen.
Ja, vielen Dank Alex, mache ich gerne. Wie gesagt, Christoph Schlag ist mein Name, ich bin momentan hier leitender Arzt am Universitätsspital Zürich, habe jetzt die Position hier seit knapp 4 Jahren inne, Vorher langjährig am Klinikum rechts der Isar in München und da hatten wir ja auch die Freude, gemeinsam mal tätig zu sein. lang ist her.
Ja gut, bei dir 4 Jahre, bei mir nur ein bisschen länger, aber und du bist natürlich in Zürich vor allem in der Endoskopie tätig und jetzt hat es natürlich einen Grund auch, dass ich dich eingeladen habe, zu diesem Thema zu sprechen, weil es gibt dort eine Arbeitsgruppe letztendlich auch, eine Dacharbeitsgruppe und dort bist du wesentlich mit involviert und gerade in dieser Arbeitsgruppe werden diese neuen endosonografischen Verfahren evaluiert beziehungsweise auch multizentrische Studien aufgesetzt, Christoph. Jetzt erzähl mal doch mal so ein bisschen, wenn wir jetzt die benignen Erkrankungen haben. Du hast ja diese Studie erst auch kürzlich vorgestellt auf den UEGW, also auf der Europäischen Fachtagung. Wann macht denn überhaupt so eine endoskopische Gastroenterostomie Sinn, wenn wir jetzt nicht über Patienten reden, die jetzt ein Pankreaskopfkarzinom haben oder eine Magenretention wegen einem Duodenalkarzinom oder irgendeine maligne Wucherung, die da reinwächst? Warum denn bei benignen Erkrankungen?
Ja, sicherlich sehr gute Frage. Ich denke jetzt auch, wie du es gesagt hast, oder also bei malignen Erkrankungen können wir das ja fast schon als etablierten Standard betrachten. Also so würde ich es irgendwo mittlerweile sehen. Und dann ist ja so ein bisschen die naheliegende Frage, ja, können wir sogar das auch bei benignen Indikationen machen? Also de facto sind es ja auch dann alle die Indikationen, die irgendwo zu einer Magenausgangsstenose-Problematik führen, wie zum Beispiel eine chronische Pankreatitis, wie zum Beispiel eine peptische Stenose, eine NSAID-Stenose oder auch eine akute Pankreatitis. Und sag mal, das ist jetzt natürlich auch so dann ein Einsatzgebiet, jetzt gerade wenn wir auf die akute Pankreatitis schielen, wo man das auch als Passagierenansatz wählen. Also sprich, wenn der Patient natürlich dann irgendwann wieder essen kann, dann kann man den Stent dort wieder entfernen und hat dann eigentlich wieder auch den Zustand, wie er ihn vorher hatte. Und ich meine, die bei den anderen Sachen, wenn wir jetzt beispielsweise mal die chronische Pankreatitis nehmen, dann ist es natürlich auch durchaus etwas, was vielleicht dann auch so bleibt. Und da stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, okay, was passiert natürlich auch im Langzeitverlauf? Auch da haben wir jetzt ein bisschen mehr Klarheit mittlerweile schon, aber sicherlich werden wir da auch in Zukunft noch mehr Klarheit brauchen, um das schon mal vorneweg zu sagen.
Ja, bevor wir doch vielleicht nochmal so in die Details gehen. Also ich habe es jetzt richtig verstanden, das wäre dann so eine Art Alternative für diese eher zum Teil ja schwer kranken Patienten mit einer akuten Pankreatitis zu einer Duodenalsondenanlage oder zu einer Trilumina-Sondenanlage. Kann man das so sehen?
Ja, so kann man das durchaus sehen bei diesen Patienten gut. Ich meine, wir wissen alle, dass wir ja diese Patienten sehr frühzeitig von Anfang an enteral ernähren wollen, auf der anderen Seite aber ein Problem haben, gerade auch mit der Magenpassage. Ja, meistens behelfen wir uns dann mit irgendwelchen Sonden weiter. Das ist für den Patienten jetzt aber auch nicht immer unbedingt das Angenehmste. Dann dislozieren die ständig.
Richtig.
Und da ist es durchaus ein Verfahren, was ich, glaube ich, jetzt mit der Sicherheit, die wir momentan jetzt dann auch mittlerweile anbieten können, mit dem Verfahren sich als gute Alternative darstellen kann.
Reden wir doch vielleicht mal über die Sicherheit. Also du hast ja jetzt die Daten von diesem Dachregister, wo ja, weiß nicht, wie viele Zentren jetzt beteiligt waren. Wie sicher war es denn dann? Weil man muss sich ja schon fragen, also das sind ja Patienten, die haben ja eine benigne Erkrankung. Ja, da kann man auch sagen, so eine akute Pankreatitis, na gut, das dauert halt manchmal ein bisschen länger, aber das ist ja jetzt nicht was, wo man jetzt gleich eine Anastomose herstellen muss jetzt zwischen Dünndarm und Magen, sei es jetzt auch endoskopisch, endosonografisch gesteuert. Ist denn da wirklich der Benefit auch immer höher als wie jetzt die potenziellen Nebenwirkungen, die man erwarten kann? Ja, also es geht ja auch darum, der Stent kann ja auch mal fehlplatziert sein und was mache ich dann? Was passiert dann? Ja, dann habe ich irgendwie schon eine akute Pankreatitis und kreiere mir vielleicht selber noch ein Problem durch diesen fehlplatzierten Stent zwischen Magen und Dünndarm. Wie war denn da so das Ergebnis bisher?
Ja, ist sicherlich also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Aber soweit wir jetzt diese Daten, die wir zumindest mal retrospektiv aus den Zentren erheben konnten, das sind 13 Zentren, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Insgesamt waren das jetzt 80 Patienten. Davon waren knapp 30% jetzt auch die mit akuter Pankreatitis, also die auch nachher dann diesen Stent wieder entfernt bekommen haben. Mhm. Und ich meine jetzt insgesamt, die Sicherheit des Verfahrens ist schon sehr, sehr hoch. Die ist im Endeffekt genauso gleich, wie wir sie auch aus den anderen Indikationen, also sprich bei der malignen Outlap Obstruction, kennen. Also wir landen irgendwo bei einer technischen Erfolgsrate bei knapp 95%. Der klinische Erfolg ist 90% und die Adverse Event Rate, die ist dann so im Bereich 5%, wo man da auch wieder sagen muss, wir hatten jetzt in dieser Serie eine einzige schwere Komplikation dabei, die dann einer chirurgischen Intervention bedurfte. Alles andere lässt sich ja auch mit der notwendigen Erfahrung, wenn man dieses mit dem Verfahren dann hat, auch endoskopisch meistens managen. Ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Erfahrung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man das auch nochmal anspricht letztendlich. Weil, also ich glaube jetzt mal so vom technischen Prozedere, also ich mache das ja auch, man hat da schon noch so einen kleinen Adrenalinschub.
Absolut.
Wenn man diesen Stent da irgendwie durch Magen und Dünndarm durchbohren muss und dann auch immer hoffen muss, dass der Schirm auch richtig aufklappt im richtigen Lumen. Also das ist ja nicht so ganz banal, sag ich mal. Ja, also so eine Sonde ist dann vielleicht, gut, klar, die disloziert, aber mit einer Sonde kann ich ja nicht viel falsch machen. Vielleicht, jetzt hast du ja in dieser Studie, das waren jetzt schon alles Zentren, auch wo eine entsprechende Expertise da wäre. Also ich möchte ja nur jetzt nicht, dass die Botschaft ist, dass man sagt, naja, statt nächste Mal auf Intensivstation, statt einer Sonde legen wir dann mal ein Hot Axios oder so, ne?
Ja, das ist klar. Also ich meine, die Erfahrung braucht es und ich glaube, alle, die wir dieses Verfahren auch irgendwo dann mal begonnen haben, sind durch eine gewisse Lernkurve gegangen. Ja, und das ist auch nach wie vor so klar. Wir sind ein ganzes Stück auch schlauer, wenn wir das jetzt heutzutage auch irgendwo weitergeben, gibt es gewisse Punkte, die dieses Verfahren insgesamt natürlich schon sicherer gemacht haben. Aber ja, so wie du es richtig sagst, es bleibt am Ende schon auch immer noch mal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Adrenalinkick, der dann da irgendwie kommt, aber es ist schon immer so, dass man sehr darauf achtet, okay, jetzt ist die Tulpen richtig platziert etc.
Ja,
das ist nicht zu unterschätzen und man muss dann auch vor allen Dingen wissen, was man macht, wenn mal vielleicht nicht was richtig funktioniert.
Ja. Richtig, gut. Aber sagen wir so, sehen wir es mal als eine Methode mit einer sehr guten Perspektive, auch jetzt für die akute Pankreatitis. Gut, chronische Pankreatitis hast du ja schon gesagt, das ist ja wahrscheinlich wirklich, sage ich mal, eher eine sehr gute Indikation, weil da wäre die Alternative jetzt nicht so sehr eine Sonde oder sowas, da wäre die Alternative dann wiederum eine chirurgisch angelegte GE. Und das sind ja Patienten, die ja dann doch häufig aufgrund ihrer chronischen Entzündung, haben sie eine Pfortaderthrombose, dann haben sie irgendwie eine Varikose oder sowas. Also da muss man sagen, wahrscheinlich sind ja dann das die Patienten, die ja dann doch eventuell am besten auch profitieren dann wieder im Vergleich mit der Chirurgie.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also es sind ja auch durchaus oft dann Patienten, die ein Chirurg gar nicht gerne irgendwo anfasst, die auf der anderen Seite aber auch einen hohen Leidensdruck haben. Und das ist natürlich ein Verfahren ist, oder? Das ist der Wahnsinn. Also man macht diesen Stent da rein und am nächsten Tag können die eigentlich mehr oder weniger das Essen anfangen. Und das finde ich immer ganz eindrücklich, wie schnell dieser Patient davon irgendwo profitiert. Und ich meine, die Frage, die sich dann so ein bisschen anstellt daran, ist ja, gut, wie lange können wir jetzt diesen Stent da drin belassen, oder? Also macht er da irgendwie Probleme und so?
Ja.
Da ist so ein bisschen jetzt, ich meine, da haben wir jetzt bisher auch einen eingeschränkten Datensatz, aber insgesamt ist es jetzt schon eine Zahl zumindest von knapp 50 Patienten, die wir da jetzt überblicken, wo wir jetzt auch so Langzeitverläufe haben, bis sogar zu 4 Jahren. Und da muss man schon sagen, dass eigentlich auch diese Stents, ja, dass durchaus man die dort auch drin lassen kann über einen längeren Zeitraum. Man muss das wahrscheinlich schon von Zeit zu Zeit sich angucken.
Ja.
Es mag mal Probleme geben, dass der dann doch irgendwo einwächst, dass man den vielleicht wieder so ein bisschen freiputzen muss, vielleicht sogar wechseln muss, obwohl das eher die Seltenheit ist. Ja.
Rausziehen, komplett rausziehen, dass die Anastomose offen hält? Gibt es da Daten dazu? Ich meine, das ist ja doch immer dieser 2 Zentimeter Stent. Also das ist jetzt auch kein kleines Lumen, was da so gemacht wird. Sind da in dieser multizentrischen Studie der Dachgruppe, gab es da Erkenntnisse?
Ja, auch. Also sind natürlich dann wiederum noch mal weniger. Aber wir haben dort Daten, da muss man sagen, es ist schon eher wahrscheinlich, wenn man den Stent rauszieht, dass das doch über die Zeit sich verschließt. Also sagen wir so, bei einem Drittel blieb das offen, bei 2 Dritteln geht es dann doch irgendwo zu. Ja, und dann ist immer die Frage, was will man? Also will man es offen haben oder will man es irgendwie zu haben? Ne?
Das ist, naja gut, bei einer chronischen Pankreatitis, da würde man es ja dann wahrscheinlich lieber offen haben.
Ja.
Und dann ist ja schon so die Frage, die man sich stellt, muss ich jetzt dieses Ding da ziehen oder kontrolliere ich das? Oder vielleicht hoffe ich doch, dass mit einem größeren Stent die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass das Loch oder die Anastomose offen bleibt. Das kann man noch nicht so richtig beantworten. Da fehlt es einfach noch an Zahlen. Ist das richtig, oder?
Absolut. Mhm. Macht auch jeder so ein bisschen anders. Mhm. Also unsere Strategie jetzt momentan hier zumindest ist, dass wir die Stents eher belassen und, sage ich mal, dann schon so in regelmäßigen Abständen alle 1 bis 2 Jahre dann mal kontrollieren, ja, und dann mal gucken, wie das irgendwo an der Stelle aussieht. Dass wir sie jetzt aktiv rausziehen, machen wir jetzt momentan zumindest nicht. Es gibt aber andere Zentren, die das gemacht haben. Und daher haben wir dann auch die Daten, dass wir wissen, okay, ja, auch das bleibt zumindest bei einem Teil der Patienten auch dauerhaft offen.
Wie ist denn das mit der Klinik dann? Also ich hätte jetzt schon so ein bisschen Sorge, wenn ich diesen Stent, dass der nicht komplett überwuchert ist. Und dann habe ich ja manchmal das Problem, dass sich vielleicht die Klinik auch ein bisschen verzögert. Und wenn du sagst, ihr schaut einmal jährlich rein, das kann ja dann manchmal schon nochmal ein größerer Eingriff werden, dann sich da wieder durchzubohren, in Anführungszeichen, oder was macht man denn dann? Oder lege ich dann nebendran den nächsten oder dann wird's schwierig, ne?
Ja, das ist natürlich schon ein valider Punkt. Ich muss jetzt sagen, auch aufgrund unserer eigenen Erfahrung und auch das, was wir jetzt aus dem Register haben, scheint es jetzt kein riesig relevantes Problem zu sein, dass die wirklich komplett überwuchern oder einwachsen. Aber klar, wir kennen das von anderen Stents. Irgendwann wird es wahrscheinlich schon dann der Fall sein. Dann wird man es wahrscheinlich schon irgendwo wechseln müssen und vielleicht wird man es dann auch eher mal frühzeitiger wechseln, bevor man dann irgendwo in einer Situation mündet, dass man es dann gar nicht mehr entfernt bekommt. Ich meine, klar, man kann sich dann überlegen, ob man dann auch wie so eine Stent-in-Stent-Therapie macht, wo man dann vielleicht am Verlauf auch es nochmal einfacher hat, dann nochmal zu entfernen. Aber das sind sicherlich alles noch nicht endgültig gelöste Probleme, ja,
oder Fragen. Jetzt gibt es ja noch eine Indikation, die ich eigentlich total spannend finde. Nicht, soweit ich mich erinnern kann, waren ja da auch, glaube ich, ein paar wenige Fälle auch jetzt in diesem Register dabei. Und zwar ist es die Magenentleerungsstörung unterschiedlicher Genese, zum Teil postoperativ bedingt, durch eine Vagusläsion und so weiter und so fort. Und da hatten wir ja als Endoskopiker uns dann auch immer gleich drauf gestürzt, ne, und haben gesagt, jetzt machen wir da eine G-Poem letztendlich. Ne? Und haben dann das nicht beim Sophagus-Sphincter gemacht, sondern haben dann beim Pylorus eine G-Poem gemacht und waren da auch ganz begeistert. Gab es tolle Daten mit Magenentleerungs-Sinti, wie effektiv eine G-Poem ist. Jetzt muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, ja, soll ich dann nicht vielleicht doch lieber eine endoskopische GE machen statt einer G-POEM? Risiko-Nutzen-Abwägung. Wie siehst du das? Oder gibt es da schon Daten
dazu? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich meine, natürlich dieses ganze Thema Gastroparese, das ist natürlich ein sehr heterogenes Patientengut. Und oftmals verstehen wir die nicht so richtig, was jetzt da irgendwo los ist. Aber man, das ist genau der Punkt, oder? Wenn du den Patienten dann eine GPURM machst, dann reden wir von einem irreversiblen Verfahren. Also wir schneiden eigentlich irreversibel dort den Muskel durch, dann ist der zerstört für alle Zeit. Die Gastroenterostomie auf der anderen Seite ist ja, wenn man so möchte, eigentlich was Reversibles. Also wenn ich irgendwo den Stent, wenn es jetzt nicht funktioniert, ich ziehe den Stent dann wieder raus, ja, dann bleibt da vielleicht eine kleine Fistel, die ich aber auch verschließen kann. Beziehungsweise gibt es dann eine Verklebung an der Stelle, aber das war's. Also da ist wahrscheinlich das Trauma, was ich setze, auch langfristig niedriger. Die Erfolge, die wir jetzt in unserer Studie hatten, waren auch für die Patienten, die mit Gastroparese eingeschlossen haben, erstaunlich hoch. Also wir lagen auch hier bei einer klinischen Erfolgsrate von 85 oder glaube 90%. Aber das mag dann am Ende natürlich auch immer so ein bisschen mit der Selektion und sowas zusammenhängen. Also da wäre ich insgesamt, muss man sicherlich vorsichtiger sein. Aber, und das ist, glaube ich, schon, so sehe ich das, es ist bei dem einen oder anderen Patienten ein Versuch wert, das durchzuführen.
Also jetzt ganz konkret, du hast morgen einen Patienten, der zu dir geschickt wird, ins Unispital Zürich mit einer dokumentierten Magenentleerungsstörung. Würdest du GPOI machen oder würdest du eine EOSGE machen?
Das ist natürlich jetzt eine, das hängt so ein bisschen davon ab, also wie sicher ich mir jetzt wirklich bin, ob das jetzt wirklich, sag ich mal, ein Problem des Pylorus ist oder vielleicht noch ein multifaktorielles Problem. Aber ich sag mal, ich schließe jetzt für eine gewisse Subgruppe die GE auf keinen Fall aus und ist es auch immer eine Sache, die ich mit dem Patienten im Vorfeld auch diskutiere. Also rein als ein Versuch, der dort in vielen Fällen zum Erfolge führt.
Was sagt der Patient, der Doktor, machen Sie es? Sie wissen es am besten. Also ich will dich jetzt hier festnageln,
du kriegst es schon mit. Ich krieg das schon mit. Ich meine, um das definitiv zu beantworten, braucht es wahrscheinlich einen, ja, unter Umständen sogar Vergleich dieser beiden Verfahren gegeneinander. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wir müssen uns dann schon noch über Patientenselektionen unterhalten. Also das ist vielleicht auch nicht unbedingt so, dass der eine nur und der andere richtig dort. Daher kriegst du jetzt von mir auch nicht die pauschale Antwort. Es ist immer das eine oder das andere. Es sind beides gute endoskopische Optionen, die wir zur Verfügung haben.
Okay, also wir warten es ab. Der Patient weiß es dann wahrscheinlich auch noch nicht so genau. Aber es ist, ich sage auf der anderen Seite, muss man sehen, es ist ja immer ganz gut, wenn man mehrere Methoden hat. Wir könnten natürlich jetzt auch noch anfangen, eine Ballondilatation vom Pylorus zu machen. Ja, also
ja, oder Botox machen, oder was es alles noch gibt. Aber es
oder. Ja gut, also ich sehe schon, also da müssen wir noch ein bisschen diskutieren drüber, aber auch da gibt es, ist ja zumindest auch schon mal ein interessanter Neuanfang. Ja, also hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich denke jetzt, was wir schon mitnehmen können soweit, ist akute Pankreatitis. Ja, erstaunlicherweise sogar ganz gut. Bei einer chronischen Pankreatitis sicherlich der chirurgischen GE zu bevorzugen. Bei einer Retentionsproblematik jetzt bedingt auf einer Pylorusparese, Spasmus, müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht jetzt auch schon so langsam zum Ende unseres Podcasts. Christoph, was kämen dir noch so in den Sinn, so potenzielle Indikationen, die vielleicht in der Zukunft noch auf uns zukommen? Wir haben jetzt ein schönes neues, Spielzeug ist jetzt falsch ausgedrückt, aber wir haben eine tolle Methode, die sich durchaus jetzt auch als wirksam gezeigt hat. Wir können Anastomosen machen zwischen Magen und Dünndarm. Was gibt's noch so für potenzielle Indikationen, theoretisch?
Ja, was sicherlich natürlich auch noch ein ganz spannender Bereich ist, ist so dieser ganze, sag ich mal, Themenkomplex, bariatrische Endoskopie, auch da könnte es natürlich einen Stellenwert spielen. Ich meine, da gibt es jetzt bisher wirklich nur ganz vereinzelte Fälle, die auch mit positiven Ergebnissen beschrieben worden sind. Also ich sage jetzt mal, es ist natürlich auch über die Methode denkbar, das Duodenum irgendwo von der Nahrungspassage auszuschalten oder sogar Duodenum und Jejunum, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man auch nochmal weiter unten den Bypass natürlich auch setzen kann. Sogar so weit, dass man theoretisch dann auch die Pylorus-Passage sogar dadurch verhindert, dass man den Pylorus gleichzeitig zunäht. Ich meine, das ist natürlich jetzt schon sehr, geht ins Experimentelle, aber das sind durchaus Konzepte, die man sich vorstellen kann. Ich meine, man muss sich auf der anderen Seite ja auch dann überlegen, mit was für Verfahren konkurriert man. Also wenn man jetzt den chirurgischen Magen-Bypass nimmt, also wo ja der komplette Magen dann irgendwo ausgeschaltet wird, der sicherlich auch nochmal viel effektiver sein wird, aber das ist natürlich auch etwas, wo glaube ich, die Anatomie deutlich mehr wahrscheinlich noch alterieren würde. Und ich sage mal, dieses Konzept, das Duodenum auszuschalten, ist ja etwas, was wir von anderen endoskopischen Verfahren her kennen. Das hat sich jetzt bisher hier auch noch nicht so wirklich durchsetzen können. Also es geht ja eher darum, dass wir wirklich die Passage durch einen Stent dort verhindern, dass dort Nährstoffe aufgenommen werden oder die Schleimhaut dort lokal verbrennen. Ja. Da, glaube ich, ist es durchaus auch eine valide Alternative, wo ich in der Zukunft gespannt bin, ob da nicht auch Patienten mit diesen bariatrischen Fragestellungen profitieren können.
Also man kann sich also so vorstellen letztendlich, also wir wollen, dass die Patienten weniger Nahrung aufnehmen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir dieses Ganze machen, damit wir sie ernähren können. Jetzt sollen sie weniger aufnehmen, aber das Ganze so erreichen, dass wir den Pylorus zumachen, beziehungsweise also, dass wir sozusagen dem ganzen Nahrungsbrei oder den Nährstoffen nur erlauben, diese endoskopisch angelegte GE ja zu nutzen sozusagen, ja. So kann man es verstehen. Das ist ja auch spannend. Also Christoph, ich sehe schon, hier ist noch irgendwie viel, was noch auf uns zukommt. Ja. Ich weiß, du wirst damit dabei sein. Was auch sein wird, das kann ich jetzt schon sagen, in 2 Wochen werden wir sprechen über bariatrische Endoskopie im Allgemeinen. Da wird dann Dörte Wichmann meine Gesprächspartnerin sein. Bei dir, Christoph, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du mitgemacht hast. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit der Dachgruppe, mit allen Registerstudien zu allen möglichen endosonografischen Interventionen. Es bleibt spannend. Herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen.
Ja, vielen lieben Dank, Alex.
Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, hoffentlich hat Spaß gemacht. Wie gesagt, bleiben Sie dran. Es geht so in 2 Wochen ein bisschen mit dem, was wir am Schluss noch angesprochen haben, weiter. Also bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.